Wir dürfen uns jetzt, wie die letzten paar Wochen auch, mit Gleichnissen beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob ihr am Anfang da wart, wo Yannick ein bisschen darüber geredet hat, wie man mit Gleichnissen umgehen kann, wie man Gleichnisse vielleicht auslegen kann, wie man sie verstehen will. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann kann es sich lohnen, da vielleicht mal reinzuschauen, reinzuhören. Das gibt es als Podcast nachzuhören. Genau. Aber heute darf ich einfach ein paar von meinen Gedanken zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn weitergeben. Das steht in Lukas 15, 11 bis 32. Bevor wir da genauer reinschauen, noch zwei Worte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr das Gleichnis irgendwann schon mal gehört habt, vielleicht in der Predigt, vielleicht in einfach mal so selber gelesen. Und ja, ihr irgendwie auch mal zusammengefasst vielleicht einfach einen Bericht davon gehört habt oder so. Und vielleicht hast du auch schon irgendwie eine klare Vorstellung davon, was irgendwie vielleicht die Personen in diesem Gleichnis bedeuten können oder sollen. Und genau, ich will dich trotzdem einfach einladen, dass du das zwar mit reinnimmst, an was du dich erinnerst, aber vielleicht dich auch nochmal darauf einlässt, nochmal neu an das Gleichnis ranzugehen und nicht dich darauf festzunageln, dass diese eine Person jetzt genau das bedeuten muss oder das irgendwie zum Beispiel, dass der Vater irgendwie für Gott steht oder ähnliches, sondern ich will dich einladen, dass du wirklich nochmal dafür offen bist zu schauen, was das Gleichnis dir vielleicht sonst so sagt, also dass wir es nicht entschlüsseln müssen, sondern dass es eine Geschichte aus dem Alltag von den Menschen ist und wir einfach, sag ich mal, die Kernbotschaften so mitnehmen können, ohne dass wir dieses Gleichnis versuchen müssen, so richtig zu verstehen, das Rätselschlüssel zu finden. Genau, also das Ziel ist so ein bisschen, dass wir reinschauen wollen, was löst dieses Gleichnis bei den Menschen aus, was löst es vielleicht bei dir konkret aus, aber vielleicht auch ein bisschen, was hat es damals bei den Menschen so ausgelöst, wenn sie dieses Gleichnis gehört haben. Und genau, vielleicht auch so ein bisschen, was würdest du machen, was, wenn du irgendwie eine von den Personen in diesem Gleichnis bist? Wie würdest dir dann damit gehen mit dieser Situation? Oder wenn du vielleicht auch nicht eine von den Hauptpersonen bist, sondern wenn du das einfach mitbekommst, wie es deiner Familie zugeht, was würdest du dazu dann denken? Da will ich dich einfach zu einladen. Genau. Und dann, genau, würde ich da in den Text mal reinschauen, dass wir den zusammen lesen. Lukas 15, 11 bis 32. Und Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm niemand etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, hol das beste Gewand und zieh es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er verloren und ist nun wiedergefunden. und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautet die Antwort. »Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er verloren und nun ist er wiedergefunden. Vater, ich danke dir für den Text. Ich danke dir, ja, dass du uns diese Geschichte gegeben hast und wir sie heute noch lesen dürfen. Und ich will einfach beten, dass du uns heute Morgen das Herz öffnest, dass wir ja, hören, was vielleicht auch deine Perspektive auf den Text ist. Und ja, wir das auch später einfach im Austausch ein bisschen noch praktischer vielleicht gestalten können. Amen. Ich habe den Text jetzt für die Vorbereitung irgendwie so ein bisschen öfter gelesen. Das erste Mal, wo ich ihn gelesen habe, ist mir irgendwie ganz am Anfang so richtig aufgefallen, wie ungeduldig dieser Sohn irgendwie ist. Irgendwie, was er am Anfang irgendwie so in den ersten zwei Versen so zum Ausdruck bringt, ist so eine Ungeduld von: Ich weiß, mir steht irgendwann dieses Erbe zu. Ich weiß, mein Vater hat irgendwie Geld und irgendwie hat er Hof und Ländereien und irgendwann wird mir das gehören. Und anstatt dass er irgendwie wartet und irgendwie mit die Zeit mit seinem Vater genießt, sagt er irgendwie so, ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich will endlich das Geld haben, was mir zusteht. Papa, gib mir doch endlich die Güter, die mir gehören, die mir zustehen. Zahl mich bitte aus. Und irgendwie fand ich das richtig spannend. Also für mich ist das absolut fremd. Ich bin jemand, der eher sein Leben sehr selbstbewusst zu leben, sehr, dass ich schon alles irgendwie selber hinbekomme, dass ich mich selbst versorgen kann. Und wenn ich will irgendwie auch nicht was von meinen Eltern so richtig annehmen, sondern ich freue mich, wenn ich irgendwie selber so durchkomme. Und da finde ich es so richtig spannend, so diesen Gegensatz zu sehen. Ah ja, ich habe irgendwie diesen Anspruch da drauf, dass meine Eltern haben ja Geld, lass dieses Geld doch jetzt einfach meins sein. Das ist mir so richtig fremd. Das war irgendwie krass. Und was das für mich auch so ein bisschen bedeutet, ist so ein, ich will nicht mehr in dieser Familie leben, sondern ich will das haben, was mir aus dieser Familie zusteht, aber mich von dieser Familie entfernen. Weil ich will quasi das rausholen aus dieser Familie, was ja, mir Wohlstand bringt, aber ansonsten ist mir diese Familie egal. Ich will nicht mehr in dieser Familie sein. Und das fand ich irgendwie sehr faszinierend, so diesen Schritt weg von der Familie am Anfang erst zu beobachten, was irgendwie so aus so einer Ungeduld passiert, weil ich will jetzt und nicht erst dann schon mein schönes Leben haben. Und das geht auch so ein bisschen weiter, indem wie er mit dem Erbe umgeht. Irgendwie einen Tag später, nachdem er das Erbe zugesprochen bekommen hat, hat er das Ganze schon verkauft und zu Geld gemacht. Und als er das dann in Geld hat, geht er auch irgendwie in ein anderes Land und verbrennt das Geld irgendwie. Es wird nicht beschrieben, wie schnell, aber relativ schnell, durch Saus und Braus. Und also hier ist es mir auch irgendwie wichtig zu erwähnen, also in diesem Saus und Braus, was da steht, ist jetzt erstmal nicht beschrieben, dass es unbedingt unmoralisch ist, wie er das Geld benutzt. Also ja, er verschwendet das Geld, er geht damit nicht sehr nachhaltig um. Es ist jetzt keine nachhaltige Anlagestrategie, keine Investition in ein neues Hofgut, wo er dann irgendwie sein Leben lang mit versorgt wäre, sondern er bringt das Geld sehr schnell durch. Und will damit halt irgendwie ein schönes Leben haben. Also gehen wir davon aus, er feiert gerne Partys oder ähnliches und hat irgendwie Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass es erstmal wertend ist, wie er das Geld verbringt. So richtig der Vorwurf, dass es ein unmoralisches Leben ist, was er da führt, sieht man erst so hinten, wenn der ältere Sohn sagt, dein anderer Sohn hat das Geld mit Huren durchgebracht. Sondern, also genau, das ist erstmal nur er hat das Geld irgendwie verschwendet, sagen wir mal so. Genau. Und irgendwie ist es auch spannend, weil der ältere Sohn hat ja nicht wirklich mitbekommen, was der Jüngere gemacht hat. Er weiß nur, er hat das Geld irgendwie verprasst und geht halt davon aus, dass es dann offensichtlich unmoralisch verprasst worden sein muss. Aber zurück zur Geschichte. Also, im schlechtmöglichsten Zeitpunkt, der Jüngere hat gerade sein ganzes Vermögen verprasst, kommt irgendwie so diese Hungersnot mit dazu in die Geschichte. Der Jüngere versucht irgendwie zu überleben und verdingt sich dann so als Schweinehirt. Also ein nicht so toller Job und er bekommt auch nicht wirklich genug zum Leben. Deswegen würde er eigentlich ganz gerne die Schoten von den Schweinen essen. Und irgendwie kann man sich da, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Er ist jetzt ziemlich tief gefallen, dass er dann ja, nach einem Ausweg sucht. Irgendwie einen Weg, wo er wieder festen Boden unter den Füßen hat, wo er genug zu essen hat. Und in dieser Situation, wo er ja, nach einem Ausweg sucht, fällt ihm ein, hey, ich habe da doch diese Familie, die eigentlich eine sehr sichere Basis hatte, wo der Vater ist, den ich zum Vermögensgeber degradiert habe. Aber er hat immer genug gehabt. Da haben selbst die Leute, die bei ihm angestellt sind, die nicht zur Familie gehören, genug. Und was er dann spannenderweise nicht sagt, ist, ach ja, lass mal wieder zurück zu Hotel Mama gehen und mich durchfüttern, weil ist ja eigentlich gar nichts passiert in den letzten 2 Jahren. Sondern er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Also das denkt er sich erst einmal, dass er das seinem Vater sagen muss, dass es was ist, dass er sich erstmal entschuldigen muss, wenn er da hingehen würde. Und tatsächlich, wenn er da hingeht, nachdem er willkommen geheißen wurde schon vom Vater, dann sagt er das und spricht es aus, dass er erstmal um Vergebung bittet. Und das finde ich irgendwie recht bezeichnend. Genau. Was ich noch irgendwie daran interessant finde, ist, hier wird ja das Wort verwendet, ich habe mich gegen dich versündigt, also dieses Wort Sünde. Und oft verstehen wir das Wort Sünde ja so ein bisschen als ein, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht, ich habe jemanden umgebracht, ich habe Geld gestohlen, ich habe Menschen wehgetan. Und das Wort Sünde, wo das herkommt, ist oft eigentlich eher ein, wir sind getrennt von Gott. Und diese Trennung von Gott kann durch etwas kommen, was wir machen. Also wenn wir jemanden umbringen, dann haben wir schon gegen ein Gebot von Gott verstoßen, wo vielleicht ja, Gott dann auch sagt, okay, irgendwie steht es zwischen uns, dass du das getan hast. Aber was auch zwischen uns und Gott stehen kann, ist, dass wir sagen, wir priorisieren etwas anderes. Wir priorisieren unseren Lebensstil, dass wir unbedingt mit viel Geld aus dem Haus gehen wollen, dass wir ganz viel Spaß haben wollen, dass wir ja, das auskosten, was wir haben, hier in unserem Leben gerade. Und dabei entfernen wir uns von Gott. Dabei, das sehen wir hier in der Geschichte, da geht der Sohn einfach weg von seinem Vater. Und das finde ich irgendwie ja, schön, dann zu sehen, okay, es ist irgendwie so diese Entfernung von der Familie ist auch ein, ich entferne mich von Gott, also irgendwie, okay, das will ich nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist, ich finde es irgendwie spannend, hier so dieses Wort nochmal in der Form zu sehen, dieses Wort Sünde. Ich habe mich gegen dich, Vater, versündigt, im Sinne von, ich bin von dir weggegangen. Und ja, habe dabei was falsch gemacht. Und in dem Text wird nochmal explizit auch gesagt, okay, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich, Vater, versündigt. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut und auch genau auf diese Trennung irgendwie ein Augenmerk legt, dann ist es irgendwie schön zu sehen, wie der Vater reagiert. Er sieht den Sohn von Weitem weg. Also vielleicht so, als ob er schon darauf gewartet hätte, dass der Sohn vielleicht irgendwann wiederkommt und Ausschau gehalten hat. Und als er ihn sieht, dann rennt er ihm entgegen und freut sich richtig. Hey, dieser Sohn kommt wieder, die Trennung wird aufgehoben. Und er fällt ihm um den Hals voller Mitleid und küsst ihn. Und der Sohn bekennt dann, nachdem er so begrüßt wurde, bekennt er, dass er sich von ihm entfernt hat, dass er sich von ihm abgewandt hat und entschuldigt sich dafür. Und da sagt der Vater nicht, ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen, das hat mir echt wehgetan. Und ich kann dich nicht mehr als Sohn akzeptieren. Aber hier ist was essen und dann zieh bitte weiter. Weil du hast ja entschieden, dass du nicht mehr hier sein willst, dass du nicht mehr Teil der Familie sein willst. Sondern er sagt, oder er freut sich einfach voll und ganz und sagt seinen Dienern, hey, gib ihm das beste Gewand, was wir haben, kleid ihn ein. Er ist gerade vielleicht in Lumpen angekommen, in irgendwelchen zerschlissenen Kleidern. Und er freut sich einfach so und sagt, gib ihm ein neues Gewand, dass er wieder aussieht, als ob er hierher gehört, und gib ihm einen Ring, damit er wieder zur Familie gehört. Also gerade mit dem Ring kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Siegelring handelt, so wie ich das verstehe. Und das würde bedeuten, dass der Vater sagt, hey, hier ist wieder, du hast wieder das Recht, Teil der Familie zu sein und auch wieder über dieses Vermögen, was wir haben, zu bestimmen. Und das ist wirklich eine komplette Aufnahme wieder zurück in die Familie. Worüber der Vater sich freut, ist, dass der Sohn zurückgekommen ist, dass er gesund zurückgekommen ist. Und er freut sich so sehr darüber, dass er ein Fest veranstaltet. Das beste Kalb wird geschlachtet. Er rügt nicht, er freut sich einfach nur. Für mich ist das ein schönes Bild für vaterliche Liebe. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, dieses Gleichnis so zu lesen und mich ein bisschen darauf zu fokussieren, nicht zu versuchen, den Vater jetzt mit Gott gleichzusetzen, dass der Vater jetzt alles, was der Vater macht, göttliche Eigenschaften sind. Weil wenn wir zum Beispiel angucken, der Vater hat immer noch Sklaven zum Beispiel oder wie es jetzt hier in der Übersetzung hieß, Knechte. Und ist es was, woraus wir jetzt ziehen können, dass Gott Sklaverei toll findet? Nein, würde ich nicht sagen. Und deswegen finde ich es irgendwie wichtig, dass wir uns eher darauf fokussieren, okay, was sind die Sachen, die uns die Geschichte als solches erzählt, ohne dass wir jetzt eine Person mit einer göttlichen Figur gleichsetzen. Und für mich ist das diese Liebe und Freude, die der Vater dem Sohn entgegenbringt, der weg war, aber jetzt wiederkommt. Und das ist was ich auch im Reich Gottes sehe, dass wenn Gott jemanden sieht, der weggelaufen ist oder noch nie wirklich bei ihm war und zu Gott dann zurückkehrt oder heimkehrt, dass sich Gott da einfach richtig drüber freut, dass es ein Riesenfest gibt, wenn jemand entscheidet, mit Gott wiederzugehen. Und ich glaube, dass es diese Geschichte einfach in einer alltäglichen, verständlichen Art versucht rüberzubringen, wie diese Freude aussehen kann. Genau. Es gibt jetzt noch den Teil von diesem Gleichnis, wo es schon gefeiert wird, schon groß gefeiert wird und dass der jüngere Sohn wohlbehalten zurückgekehrt ist und auch wieder in diese Familie aufgenommen wurde. Und dann kommt aber der ältere Sohn zurück, der ja als Erstgeborener der Haupterbe von der Familie ist. Und er ist immer da gewesen, hat immer alle Anweisungen von dem Vater befolgt. Als er wiederkommt, ist er irgendwie irritiert. Warum ist da eine Party in dem Haus? Ich habe heute Morgen gar nichts davon gehört, dass wir hier heute eine Feier veranstalten wollen. Und er wurde auch irgendwie nicht vom Feld zurückgerufen. So, hey, wir wollen uns jetzt feiern, wir wollen feiern, dein Bruder ist wieder da. Sondern er kommt von alleine nach Hause und wundert sich so ein bisschen. Deswegen will er auch gar nicht so wirklich reingehen und auch nicht wirklich mitfeiern erstmal. Dann fragt er einen Angestellten, was ist eigentlich los? Und er bekommt erzählt, dass sein Bruder zurück ist und deswegen gefeiert wird und das beste Kalb geschlachtet wurde. Das bekommt der Vater mit, dass er da irgendwie traurig drüber ist, dass er da irgendwie nicht mitfeiern will und kommt deswegen raus. Er erzählt ihm, warum sie den Grund zum Feiern haben. Der Jüngere ist zurück. Und der Ältere ist enttäuscht. Er hat immer gearbeitet für den Vater, er hat ihn immer unterstützt, aber für ihn wurde nie eine Feier gefeiert. Und er hat nicht mal mehr angeboten bekommen, irgendwie selber eine Feier zu organisieren. Und irgendwie finde ich es auch spannend, dass er dann sehr ausfallend über seinen Bruder redet. Dieser Bruder, dieser Mensch, der Geld mit Prostituierten verbracht hat. Und ich finde, das zeigt sehr seine Frustration auch irgendwie über das, dass er ja so viel dafür gegeben hat, ein gutes Leben zu führen und der Bruder das nicht gemacht hat. Und obwohl er das nicht gemacht hat, er trotzdem ja jetzt diese Feier gestellt bekommt, obwohl er ja nichts Gutes gemacht hat. Er ist ja nur wiedergekommen. Und da will ich euch auch einfach mit ein bisschen reinnehmen. Was ist das was, wo ihr, was ihr vielleicht schon mal erlebt habt, wo ihr das Gefühl habt, dass jemand anders gewertschätzt wurde, wo ihr eigentlich gerne zum Beispiel gewertschätzt worden wärt, wo vielleicht der Kollege, der seit 2 Jahren erst da ist und ihr seid schon seit 5 Jahren im Unternehmen und der andere bekommt die Gehaltserhöhung oder die neue Position, weil er vielleicht irgendwie sehr viel risikobehafteter Entscheidungen trifft, was irgendwie bedeuten kann, es kann viel schief gehen, aber vielleicht hat er irgendwie mal Glück gehabt zwischendurch und dafür wird er belohnt. Und man hat so das Gefühl, aber ich mache doch sichere Arbeit, ich mache gute Arbeit, ich bin schon so lange dabei, sollte nicht ich irgendwie hier mal gefeiert werden und vielleicht mehr Geld bekommen. Da kann man sich irgendwie ärgern. Und übertragen finde ich das auch spannend, sich zu fragen, freuen wir uns, wenn Menschen zu Gott kommen, wenn Menschen zu Gott finden? Vielleicht Menschen, die irgendwie einen schwierigen Hintergrund hatten, die vielleicht Sachen in ihrem Leben gemacht haben, die Christen im Allgemeinen irgendwie als verwerflich bezeichnen würden. Und das finde ich irgendwie eine herausfordernde Frage. Freuen wir uns da wirklich von ganzem Herzen, dass diese Menschen zu Gott kommen? Oder ist da so ein bisschen vielleicht Neid dabei, dass sie vielleicht auch eine krasse Bekehrungsstory hatten oder so? Und was ich daran irgendwie, also ja, das finde ich irgendwie herausfordernd, aber was ich daran irgendwie richtig cool finde, ist, wir können uns daran erinnern, dass der Vater gesagt hat, hey, du hast schon die ganze Zeit Zugriff auf alles, was ich hier habe, du kannst die ganze Zeit feiern. Und du musst nicht darauf warten, dass irgendwas Besonderes oder irgendwas Schlechtes in deinem Leben passiert, damit du danach was Positives feiern kannst, sondern dir gehört hier alles schon. Du kannst immer feiern. Das finde ich irgendwie sehr cool. Und das ist auch nicht so, als ob die Mittel limitiert sind, dass man nur eine Feier feiern kann, weil dann das Mastkalb weg ist, sondern in Gottes Reich gibt es über genug. Und das finde ich irgendwie sehr toll. Genau. Ich würde euch jetzt noch so, sagen wir mal, 15 Minuten geben, dass ihr euch einfach untereinander austauschen könnt, wie es euch mit dem Gleichnis geht. Das waren jetzt meine Gedanken zu dem Gleichnis. Vielleicht habt ihr ganz andere Gedanken zu dem Gleichnis. Vielleicht löst es bei euch was ganz anderes aus. Ihr könnt euch so in 3er- bis 4er-Gruppen zusammentun. Einfach, ich habe ein paar Fragen, wo, die ihr als vielleicht Anstoß benutzen könnt, um darüber zu reden. Und dann, ja, es ist auch schön, wenn ihr einfach kurz füreinander noch betet am Schluss, wo vielleicht Sachen praktisch in eurem Leben sind, die ihr gerne vor Gott bringen wollt. Die erste Frage, die ich euch mitgeben will, ist, was bedeutet es für dich, umzukehren zu Gott? Was hat das irgendwie für dich für eine Bedeutung? Hast du das schon erlebt, dass du irgendwie selber umgekehrt bist oder dass Personen in deinem Umfeld zu Gott umgekehrt sind? Und eine weitere Frage ist, hast du schon mal erlebt, wie Gottes Liebe sich anfühlt? Hast du das irgendwie schon mal in deinem Leben gespürt? Hast du das schon mal so überschwänglich erlebt wie der Sohn, der zurückkehrt? Und die dritte Frage ist, hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du irgendwie vielleicht Sorgen hast, dass in Gottes Reich jemand mehr beschenkt wird als du? Dass irgendjemand besser gestellt ist in Gottes Reich als du? Und ändert das Gleichnis da irgendwie deinen Blick darauf oder eher nicht? Genau. Ihr dürft euch jetzt dann in die Gruppen zusammentun und ich glaube, wir spielen ein bisschen Musik, wenn es wieder so weit ist, dass wir weitermachen.